ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Es wird reichen, oder?
Ich denke schon.
Ja. Herzlich willkommen nach der 20. Etappe. Hier ist der Tourfunk. Wir sprechen bei der Tour jeden Tag über das, was wichtig war und was wichtig wird. Im Laufe des Jahres kommen wir ungefähr alle 2 Wochen raus. Ihr hört uns natürlich in der ARD Audiothek und könnt uns auch gerne abonnieren, weiterempfehlen, bewerten und uns auch schreiben an tourfunk@sportschau.de. Und der große Moment kommt immer näher. Florian Lipowitz hat seine Minute und 3 Sekunden auf Oscar Onde heute gehalten. Das heißt, er bleibt gesamt Dritter und im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers und geht in diesem Dress morgen nicht auf die Ehrenrunde in Paris. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, darüber sprechen wir gleich. Und tun das in dieser Runde. Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Ehemaliger Profi, weiß bestens Bescheid. Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ich bin... Das ist vielleicht der meistgenannte Name.
Du bist Moritz. Ich
bin Moritz Kasalet. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es hat uns jetzt schon, können wir mal sagen, großen Spaß gemacht in diesem Sommer, euch jeden Tag aus Frankreich bedüsen zu dürfen. Machen wir morgen auch und dann in den kommenden Tagen auch bei der Frauentour. Und über die sprechen wir gleich auch noch. Wir teilen diese Folge ein bisschen auf. Es gibt sozusagen 2 Elemente. Erst reden wir über die Männer. Dann werden einige schon Richtung Paris aufbrechen, aber ein paar Hartgesottene bleiben noch, um dann auch über die Frauen noch zu sprechen. Für euch hört sich das wie in einem Guss an. Jetzt sprechen wir erstmal über heute. Also das war, glaube ich, der ungewöhnlichste Etappensieg heute, den wir bisher hatten bei dieser Tour, oder Holger?
Das ist ein Australier von der Sunshine Coast im Regen, ein Sprinter auf einer veritablen Mittelgebirgsetappe. Ich sehe gerade Tom Dumoulin hier draußen, Giro d'Italia, Sieger, Zweiter bei der Tour. Der war auch ungewöhnlich mit seiner Größe, wie er über die Berge gekommen ist. Er ist ja für die niederländischen Fernsehkollegen. Aber wirklich erstaunlich. Also Caden Groves hat 7 Etappensiege im Massensprint gefeiert bei der Spanien-Rundfahrt, 2 beim Giro d'Italia, einen in diesem Jahr in Neapel. Und wie er das gemacht hat mit diesem Vorsprung in dieser Gruppe, wirklich respektabel. Und die Mannschaft Alpecin ist ja hier wirklich Achterbahn gefahren. Sie haben gewonnen und verloren und gewonnen und verloren. Mit Jasper Philipsen 1. Etappe gewonnen, dann wissen wir, Schlüsselbeinbruch raus. 2. Etappe gewonnen mit Mathieu van der Poel, 4 Tage gelb, auch mal da, mal weg. Und dann Lungenentzündung und zu Hause und jetzt bringen sie den 3. Mann. Dazwischen gab es noch so Abenteuer wie diesen Ausreißversuch von Jonas Rickard mit Mathieu van der Poel vor 2 Wochen, der fast vom Erfolg gekrönt gewesen wäre auf einer Flachetappe. Also die haben wirklich für Action gesorgt.
Ja, und ich wollte den nächsten Etappensieg geholt. Gesundheit, Fabian, du hast es sehr, also Respekt, wie leise du niesen kannst.
Danke.
Das war gleich 3-mal. Sehr gut.
Ja, es war auch sein Wetter, muss man sagen. Ne?
So wie es an der Sunshine Coast halt ist.
Nee, das nicht, aber er war mal vor 2 Jahren. Zweiter beim Sparkasse Münsterland Chirauch, da hat es den ganzen Tag geregnet, waren 10 Grad irgendwie und das kann der. Also Heinrich Hausler, auch Australier, der hat das auch geliebt im Regen. Der hat hier auch mal eine Etappe gewonnen, die dann in Mulhouse geendet hat. Also da sind harte Hunde da, die da kommen. Und man hat es ja die ganze Etappe gesehen, auch am Berg, war ja immer einer der Stärksten. Er ist da richtig gut. Und das ist halt dieses besondere 20. Etappe, Ende der 3. Woche. Da geht's gar nicht mehr drum, wer ist denn der bessere Bergfahrer. Also klar, bei langen Bergen ja, aber bei den Dingern hier, die wurde so ein Effort von 2 bis 8 Minuten hast, da geht's einfach nur noch um die Kraft, die bei dir in den Beinen steckt und die hatte der heute. Romain Grégoire, der hatte auch noch Kraft im Bein, der ist richtig schwer gestürzt, also mit echt hoher Geschwindigkeit. Die sind ja noch 5., glaube ich, sogar geworden. Aber ja, im Endeffekt, er hat es super verdient, ist da ganz toll vorne rausgefahren, wobei ich nicht ganz verstanden habe, als er vorne rausgefahren war, hat er ja nicht attackiert. Da war er mit Jack Stewart vorne und mit Frank Vandenbroek und die haben ihn einfach fahren lassen, mehr oder weniger. Also Frank Vandenbroek war hinter, Jack Stewart war in 2. Position, dann fährt Caden Groves weg und Frank Vandenbroek guckt ihn nur an und sagt, ja, du bist doch der Sprinter, dann musst du doch hinterherfahren. Ja, und dann haben die den so wegunzeln lassen eigentlich. Das war ein bisschen eine komische Situation. Aber gut, im Endeffekt hat Caden Groves das dann hinterher selber weggefahren. Die haben immer probiert, noch hinterher zu fahren, aber ja, er war der Stärkste.
Also Van Broek hat gesagt, beziehungsweise Caden Groves hat in der Mixzone vorhin gesagt, dass sie eben Van Broek gefragt hätten. Der hat gesagt, ich fahre nicht mit euch beiden Sprintern, das müsst ihr jetzt irgendwie
verständlich
machen.
Verständlich. Ja.
Verständlich. Ja. So, und dann haben die beiden sich wohl angeguckt und Caden Groves war selbst überrascht, dass er plötzlich diese Lücke hatte. Und dann hat er gesagt, okay, dann
wenn ihr nicht wollt, mache ich das jetzt
alles. Und er hat gesagt, das wäre die Hölle gewesen, diese Solofahrt. Aber sein Teamchef, der Christoph Rothoft hat gesagt, er ist nicht umsonst in den Klassiker-Kadern auch, also Paris-Roubaix und solche Sachen, weil er das kann.
Genau.
Also weil er eben diese Power hat. Und dementsprechend wäre das so ein bisschen der Plan gewesen heute, aber er selbst hätte nicht daran geglaubt, dass das funktioniert. Und also sie haben
vor
sich
allem nicht, dass er alleine dann ankommt wahrscheinlich.
Genau, ja, ja. Sie haben sich selbst ein bisschen überrascht da heute und es war auch ganz interessant, die suchen ja scheinbar auch einen neuen Sponsor und mit drei Etappensiegen und dem gelben Trikot. Von drei verschiedenen Fahrern und dem gelben Trikot am ersten Tag. Ich glaube, da kann man schon mal was auf den Tisch legen und sagen,
ich glaube, mehr geht
das
nicht.
Lohnt sich.
So. Das Schaufenster ist üppig geschmückt, kann man glaube ich sagen. Wir reden gleich noch über und mit Florian Lipowitz natürlich und wir reden mit und über den Toursieger. Das können wir jetzt ziemlich sicher sagen. Tadej Pogacar steht vor seinem vierten Gesamtsieg, ist immer noch total erkältet, kam eben in die Mixzone, also in die Interviewzone hinter der Muschel, war wirklich dick angemurmelt mit Mütze auf, hat nochmal so sich in den Oberkörper gerieben, also der ist wirklich angeschlagen.
Ist auch ganz blass.
Und er war einfach froh, heute diese Etappe zu überstehen.
Yeah, today was full gas racing the first 2 hours. In rain, hilly terrain, left, right. So, yeah, it was still very dangerous today to lose the yellow jersey. And I'm happy that today is over and we go to Paris tomorrow.
Ja, also Pogacar noch zurückhaltend. Sein Teamkollege, einer der besten Helfer dieser Tour, Nils Puddet, aber nicht ganz so. Michael Anferbes hat ihn gesprochen im Ziel.
Ja, Mensch, Nils, ich habe gestern Tadej gefragt, ob er die Glückwünsche schon annimmt zum Tour. Sie gesagt hat, nee, mache ich noch nicht. Und man sieht, kurz vorm Ziel heute ein Sturz, hätte zwar jetzt nichts mehr verändert, aber trotzdem kann man heute gratulieren, Ihrem Team und Tadej Pogacar.
Ja, ich denke schon. Heute war nochmal ein schweres Stück Arbeit. Es war sehr, 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 sehr hart vom Anfang, gerade auch mit den Wetterbedingungen und ich denke, 4 Minuten jetzt mit auf die Schlussetappe zu nehmen, ist komfortabel und sehr, sehr schön.
Da war noch ein bisschen Wüstensand dabei, sehe ich, weil die Brille ist sowas von, nicht nur vom Wasser, sondern so ein bisschen wie Staub, ja?
Wo ist das her?
Ja, nee, es war teilweise auch ziemlich dreckig auf der Straße und es war kein einfacher Tag. Die ganze Zeit hoch und runter, dann die Abfahrten waren rutschig und froh jetzt heil im Ziel zu sein und morgen nach Paris zu fahren.
Und heute Abend würde ich, Nils, ein bisschen aufpassen, was ich esse, damit das nicht sich wiederholt vom Montmartre aus Paris Olympischen Spielen, ne? Dass Sie da nicht wieder austreten müssen.
Ja, das stimmt. Also da hoffe ich, dass ich morgen da dreimal drüber fahre ohne Stopp.
Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß, weil es natürlich auch ein Erlebnis ist bei solchen Zuschauerbedingungen in Paris. Das ist fantastisch, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, morgen einfach reinzufahren nach Paris, den Eiffelturm zu sehen und dann die Familie wieder in Empfang zu nehmen, einfach ein Traum.
Genießen Sie es. Vielen Dank für diese letzten 3 Wochen. Eine tolle Tour von Ihnen auch vor allen Dingen. Glückwunsch dazu. Danke, Nils. Ja,
ja, also Nils nimmt schon Glückwünsche entgegen. Ich glaube, das kann man machen, Fabian. Ich weiß, du bist mal sehr zurückhaltend.
Doch, kann man, denke ich mal, machen. Da wird nichts passieren. Wenn es regnet morgen, dann wird sowieso neutralisiert. Dann ist es wahrscheinlich noch viel einfacher für die. Dann wird natürlich um Etappensieg noch gekämpft und dann gibt's auch ein richtiges Radrennen, aber die Zeit wird dann halt nicht mehr genommen. Die wird halt vorher bei der ersten Zieldurchfahrt über die Champs-Élysées genommen. Da braucht er sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Und wenn er den heutigen Tag überstanden hat, dann wird er morgen auch noch überstehen. Also der sah heute schon viel besser aus als gestern. Gestern war ja Katastrophe, also da dachte ich, okay, den...
Gut, der Tag war auch ein bisschen härter gestern, ne?
Ja, und der war ja auch nicht er selbst, ne? Der hat sich dann über andere Leute aufgeregt oder andere Teams, die dann ja so schnell in den Berg reingefahren wären, als wenn es der letzte Kilometer gewesen wäre und solche Wörter hat er da rausgepackt, wo ich dachte, das macht ihr doch jeden Tag mit den anderen.
Was ist los mit dir?
Nein, der war nicht ganz so zufrieden, aber heute war er wieder gelöster.
Ja, und er wird diese Tour gewinnen und Florian Lipowitz wird sehr wahrscheinlich Dritter. Ganz klein am Horizont sehen wir den Eiffelturm schon. Er darf sich mit dem Gedanken hier, die Tour auf dem Podium und im weißen Trikot zu beenden, jetzt schon mal langsam anfreunden.
Ja, ich meine, heute war auf jeden Fall ein super harter Tag und morgen denke ich auch, dass es nochmal hart wird. Ich hoffe, dass es ja, dass die Gesamtwertung jetzt so steht und sich nichts mehr ändert. Aber ich denke, ja, morgen normalerweise ist ja immer ein Massensprint, aber jetzt ja, mit der Streckenänderung weiß man nicht genau, was man morgen erwarten kann. Deshalb, ich bin froh, wenn ich dann morgen im Ziel bin und ja, also jetzt noch nicht zu früh freuen.
Aber vielleicht schon mal dran denken, wie ist denn der Gedanke, mit Vingegaard und Pogacar auf dem Podium zu stehen, Arc de Triomphe im Rücken?
Ja, natürlich, das wäre unvorstellbar. Vor allem, ja, die 3 Wochen waren jetzt super hart und ich hätte niemals damit gerechnet, da überhaupt um das Podium mitfahren zu können. Und da wird natürlich ein Traum in Erfüllung gehen. Deshalb, ja, wir werden morgen auf jeden Fall alles dafür tun, dass es so bleibt. Und aber ich bin ganz zuversichtlich.
Die Etappe ist ja sehr tricky mit der Passage über den Montmartre. Wenn da nur annähernd so viele sind wie bei den Olympischen Spielen, wird das ein Riesenfest. Können Sie sich da ein bisschen drauf freuen?
Ja, kommt drauf an. Also wenn sich in der Gesamtwertung nichts mehr ändert, dann kann man es natürlich genießen. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall fokussiert bleiben und ja, kann viel passieren. Ich hoffe auch, dass das Wetter morgen ja gut ist und es nicht regnet, weil ich glaube, im Regen wäre es umso hektischer noch.
Dann könnte es neutralisiert werden, das Rennen, aber das ist ein anderes Thema. Danke, alles Gute.
Genau, danke.
Ja, also neutralisiert wird sie dann, wenn es regnet und die Straßen glatt und nass sind, also das Kopfsteinpflaster, ja, auf den Champs-Élysées sind natürlich extrem rutschig, haben wir heute auch gesehen, wie schnell das gehen kann. Ne? Ivan Romeo ganz böse gestürzt und dann gegen den Bordstein auch geknallt, also das war wirklich, da haben wir es gesehen und das durchzuckt den eigenen Körper, das zu sehen, weil man genau weiß, ja, das tat jetzt wirklich.
Aber da haben ja auch alle Angst dann vor, ne? Wenn es nass ist, auch heute, ich meine, Florian Lippowitz ist super gefahren, der war die ganze Zeit vorne dabei, ja, bei dieser Springerei, die sind 80 Kilometer Radrennen gefahren, bevor diese Gruppe erstmal...
Und zwar mit 3-4 Helfern.
Genau, bevor die Gruppe erstmal stand. Oscar Only war sogar mal zwischenzeitlich abgehängt. Mhm. Der hatte so eine halbe Minute. Frank Vandenbrugge, der ist die ganze Zeit aufgefahren, wie aufgezogen. Der war die ganze Zeit vorne und hat attackiert und hinten war Oscar Only abgehängt. Da dachte ich auch, boah, haben die überhaupt Funk noch irgendwie?
Ja, das war nicht ein bisschen schwierig. Ist halt auch so, ne? Also so ein Typ wie Picnic PostNL, die kommen hierher mit dem erklärten Ziel, sie brauchen einen Etappensieg. Jetzt haben sie mit Oscar Only, womit sie glaube ich auch nicht gerechnet haben, dass der hier so gut mitfährt 3 Wochen, den 4. Platz. Wer kann sich in 10 Jahren noch an den 4. der Tour de France 2025 erreichen? Also ein Etappensieger oder ein Etappensieg wäre auch für dieses Team ja, enorm wichtig gewesen.
Also die Punkte sind fast noch wichtiger,
genau, als ein Etappensieg. Weil sie auch eben um diese Relegation da kämpfen. Matt Winston hat gestern gesagt, irgendwie das interessiert ihn nicht.
Lass uns mal ganz kurz einordnen, alle mitnehmen. Es geht um die Punkte für die UCI-Weltrangliste, genau, dass die Mannschaft eben erstklassig bleibt.
Genau, die ersten 18 Teams bleiben in der World Tour.
Alle drei Jahre
und jetzt wird haben halt wir der Punktestand geguckt und am Ende der Saison wird eben der Punktestand genommen und dann wird geguckt, wer sind die ersten 18,
genau,
und die bleiben in der World Tour bzw. kommen in die World Tour. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, da rauszufallen. Und Picnic PostNL liefert sich so ein Duell mit Cofidis da an der Stelle. Deswegen, also der 2. Platz hier bei der Etappe gibt natürlich auch schon Punkte, aber so ein Etappensieg natürlich viel mehr. Die haben den gebraucht auch, diesen Etappensieg, oder hätten den gut gebrauchen können, sagen wir es mal so. Dann wäre die Tour, die ist sicherlich jetzt kein Misserfolg, so kann man das natürlich nicht sagen, wenn man irgendwie jemanden auf Platz 4 bringt, aber also von der Wirkung her...
Sie sind
hier
besser gefahren als Cofidis.
Genau, das auf jeden Fall.
Und bei allem Respekt vor ihm, eine Buchmama ist ein Ausfall gewesen.
Ja.
Und es ist eine sehr, sehr junge Mannschaft bei Picnic, ne? Also es ist ja auch was, wo du das Gefühl hast, da könnte die nächsten Jahre noch was reifen. John Degenkolb fährt ja auch für diese Mannschaft, musste verletzt natürlich absagen, sehr schade. Der hätte der Mannschaft wahrscheinlich noch sehr gut getan, so als Road Captain, aber insgesamt ist das eine sehr talentierte junge Mannschaft und dafür haben sie es echt gut gemacht hier.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns noch mal kurz über morgen reden, über diese Etappe in Paris. Wir haben mal ein paar deutsche Fahrer gefragt, was sie denn von dieser Modifizierung der Etappe halten. Also es ist keine klassische Sprinter-Etappe, wo es nur über die Champs-Élysées geht, sondern wie bei den Olympischen Spielen haben wir eben im Gespräch mit Florian Lippowitz auch schon gehört, dreimal über den Mont Martre, da wird die Hölle los sein, aber es ist eben nicht das gleiche wie sonst. Und wir hören dazu Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann und gleich zu Beginn Nils Pullet.
Ja, es wird extrem schwer. Ich denke, Mont Martre, 6 Kilometer vor Ziel, wird auf jeden Fall die Entscheidung wird dort fallen und ich gehe dieses Jahr nicht vom Massensprint in Paris aus.
Müssen wir erstmal gucken, wie das überhaupt gefahren wird dort und ich glaube immer noch dran, dass es einen Sprint geben kann, zumindest aus einer kleineren Gruppe. Und es ist halt ganz die Frage, was die GC-Fahrer wollen. Aber dadurch, dass Van der Poel schon mal weg ist, ist schon mal ein wichtiger Mann weg, der uns das kaputt machen kann. Und von daher ist immer noch alles möglich am letzten Tag.
Für mich, ich bin da recht neutral. Ich finde, Sprinter hatten in den letzten 50 Jahren die Chance. Warum müssen nur Sprinter die Chance haben? Ist Tradition, aber manchmal ändern sich Sachen. Für mich ist es ganz schwierig. Ich habe eine offene Meinung dem gegenüber.
Grundsätzlich der Trend im Radsport ist immer, das spektakulärer zu machen oder auch immer schwerer. Ich meine, man sieht es auch an uns Sprintern, wenn man jetzt früher noch Kittel, Greipel, die waren sehr muskulös, sehr, sehr groß, haben enorme Wattleistung getreten. Jetzt sehen die Sprinter eigentlich eher so aus wie ich, sehr dann im Verhältnis trotzdem noch dünn und es sind immer schwere Etappen und ich persönlich bin jetzt natürlich kein Riesenfan davon. Ich hätte mir das klassische Finale einfach gewünscht. Macht so natürlich einfach nochmal ein bisschen nervöser, auch für die Bergfahrer, für die Gesamtklassementfahrer schwieriger. Und was ich so gehört habe von denjenigen, die Olympia gefahren sind, ist auch sehr eng und macht es für die Zuschauer schöner, für uns Fahrer macht es das Leben deutlich schwerer.
Sagt Phil Bauhaus. Ich fand jetzt viele spannende Aspekte drin. Einmal Maximilian Schachmann, der sagt, warum sollen es immer die Sprinter sein, die am Ende diese prestigeträchtige Etappe gewinnen können. Phil Bauhaus sagte, dass die Veranstalter natürlich auch unter einem gewissen Druck stehen, diese Strecken immer attraktiver zu machen. Fabian, ich erinnere mich an unser Tourfunk Live in Frankfurt. Da habe ich sinngemäß genau diese Frage an dich gestellt. An dich, der sich ja auch damit beschäftigt, Routen zu konzipieren. Hat er damit recht?
Also ich bin Team Schachmann. Ich bin auch so ein bisschen...
Kannst auch beides sein.
Also. Ja, ich bin aber... Ich finde auch, warum jetzt haben 50... Es war ja nicht seit 110 Jahren oder 112, dass immer die Sprinter die letzte Etappe gewonnen haben. Letztes Jahr auch nicht.
Mit dem Zeitfahren in Nizza sowieso nicht, ne?
Genau, also... ich bin da auch ganz offen, die probieren das jetzt dieses Jahr. Die Bilder waren natürlich gigantisch letztes Jahr. Die Spannung ist auch riesig groß. Ich fand es als Nicht-Sprinter fand ich es auch nicht schön, über Champs-Élysées zu fahren. Ich bin da damals auch schon mal gestürzt. Auch wenn es nass ist, ist es auch nicht ungefährlich dort. Also klar, die Sprinter, die wollen da sprinten und die fänden es besser, wenn es so bleibt. Und andere freuen sich, weil sie dann eine Chance kriegen. Das alles immer spektakulärer und höher weiter ist, kann ich so nicht bestätigen. Das finde ich nicht. Das ist auch bei der diesjährigen Tour gab es halt wenige Sprints, aber es kommt halt nicht auch daran, wie die Teams einfach fahren, wie die das angehen, wie schnell die auch fahren. Und es wird wieder andere Strecken geben. Es ist ja jedes Jahr, die Tour ist ja nie gleich. Ja, es muss auch immer geguckt werden, von wo nach wo fahren sie. Und dann gibt es vielleicht auch mal 3 Sprintetappen hintereinander, wenn man so Überführungsetappen braucht. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Wenn das gut läuft, werden sie es weitermachen. Wenn das ein Chaos wird, dann werden sie es wahrscheinlich nicht weitermachen. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Holger, ich erinnere mich an die Spiele in Paris, die übrigens heute vor einem Jahr begonnen haben. Das war ein ganz großes Spektakel, dass wir beide irgendwie oder in größere Runde auch nach diesen Straßenrennen gesagt haben, also warum machen die das bei der Tour eigentlich nicht? Es lag so auf der Hand irgendwie, das irgendwie zumindest in einer ähnlichen Art zu wiederholen.
Ja, klar. Und nichtsdestotrotz ist natürlich der Unterschied zwischen einem Rennen, was ein Eintagesrennen ist und was auch einen Sieger brauchte, der jetzt nicht nur 280 flache Kilometer absolviert hat, sondern du brauchtest ja irgendein topografisches Erlebnis in diesem Rennen. Das war damals in London, sind sie hier ganz weit rausgefahren. Und das ist in diesen Hauptstädten, die Olympia ausrichten, natürlich manchmal nicht so einfach, einen Hügel zu finden. Und deswegen war es da nachvollziehbar. Hier gehöre ich aber auch zu denen, die eher Bauchschmerzen haben. Also wenn das wirklich mal eine Minute Abstand ist in den nächsten Jahren und das wird etabliert, dass diese letzte Etappe dann diesen Charakter da verliert, sondern dann eher so ein bisschen, wir müssen mal gucken und wie machen wir das taktisch und dann bloß nicht stürzen und dann verhaken sich zwei. Ich will überhaupt nicht über ganz böse Sachen reden, die man da auch machen kann auf diesen engen Straßen. Also in Sachen Blockieren. Heißt, wenn sich eine Mannschaft wirklich einig ist, mit vier Leuten langsam plötzlich fahren nebeneinander und dann eine Lücke praktisch aufgehen lassen. Ich weiß nicht, ob das sportlich Sinn macht in einem solchen Rennen am letzten Tag. Ich bin auch eher bei den Sprintern. Ich glaube, für die Sprinter ist es auch blöd, dass es jetzt zweimal hintereinander so ist. Ja. Also wer jetzt wirklich Weltklasse-Sprinter ist, für den ist es ärgerlich, dass er voriges Jahr nicht durfte und dies Jahr gleich wieder um dies gebracht wird. Ich bin gespannt, wie es abläuft. Wenn das ein großes, Menschen werden da sein. Wir werden ein Riesenspektakel erleben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich, so Dinge, die wo der Zufall eine Rolle spielt am letzten Tag, zumindest ein Teil eine Rolle spielen kann, finde ich nicht gut.
Ja, ich finde das auch ähnlich, zumal es, glaube ich, schon so ist, dass der gerade bei der Tour de France mit den vielen Klassiker-Etappen so und immer weniger Sprint-Etappen ist zumindest das Gefühl, man müsste es jetzt mal wirklich statistisch auswerten. Und dann ist eben halt auch, also warum soll ein Sprinter in Zukunft noch weiterfahren wollen bis Paris? Das war ja für viele immer sozusagen das letzte.
Kann ich als Klassikerfahrer genauso sagen. Ja, wenn ich bis dahin nichts gewonnen habe, kann ich auch sagen, ja, ich kann eh nichts gewinnen. Und so war das die letzten 50 Jahre. Mhm. Das war, jeder wusste, also es waren nur eine Handvoll Leute, die überhaupt.
Naja, du hattest aber vorher natürlich irgendwie. Egal. Also ich kann die Sprinter
verstehen. Die Sprinter auch.
Ja, ich kann die Sprinter verstehen, weil ich glaube, das ist wirklich.
Ich auch.
Das war immer so eine Art inoffizielle Sprint-Weltmeisterschaft und die werden sie jetzt gebracht. Die Klassikerfahrer hatten viele Chancen hier bei dieser Tour, die Bergfahrer auch, die Sprinter weniger. Sie werden jetzt um eine gebracht. Ich persönlich habe das auch immer gemocht, da auf den Champs-Élysées zu wissen, das endet in einem Sprint. Als Zuschauer ist das auch gut gewesen. Das war irgendwie, ja, es ist halt eine Tradition. Ich bin da dann vielleicht eher der Traditionalist.
Und nee, ist keine Tradition, doch, wenn man weiter nach hinten
ja,
geht.
Ja, gut.
Wann fängt Tradition
an? Ab wann fängt Tradition an?
Ab 100 Jahre. Ja, aber ja, eben. Wenn wir auf solche Zeitachsen schauen, Anne Hidalgo ist die Bürgermeisterin von Paris. Mhm. Die träumt seit Jahren davon, dass das eine Fußgängerzone wird mit allem drum und dran, Bäume und so weiter und gar kein Auto mehr und eben auch dann kein Radfahrer mehr. Dann braucht man ohnehin einen Plan B. Und deswegen kommt das Ding sowieso auf Wiedervorlage.
Ja, dann gehen wir doch wieder wie bei Olympia Richtung Eiffelturm. So, wir machen hier mal kurz einen Cut. Das war die heutige Etappe der Männer. Fabian wollte noch was sagen?
Oder? Ja, ich finde es auch einfach schön, wenn man anderer Meinung sein kann.
Ja, natürlich. Ja, finde ich voll. Ja. Das ist super.
Haben wir ja bei den Fahrern ja auch selber gesehen. Ne? Bei den Fahrern ja selbst auch. Also klar, ein Schachmann, wenn er dürfte, oder für ihn ist das eine Etappe. Ne?
Ja. Auch das ist natürlich ein berechtigtes Anliegen. Das ist alles völlig, völlig in Ordnung.
Stellt euch vor, wir wären uns immer einig.
So friedlich
dabei. Jetzt sind wir uns auch nicht einig. Jetzt brechen Leute nach Paris auf, um das Leben zu genießen.
Ja.
Und ich gehe arbeiten und übertrage jetzt 2 Stunden das Frauenrennen, aber mit großer Freude.
Ja, also das war die 20. Etappe der Männer. Wir wissen noch nicht, über was wir gleich sprechen, weil wir noch vor dem Rennen der Frauen sind. Das findet jetzt statt, die erste Etappe der Tour in der Bretagne. Darüber reden wir jetzt gleich. Wir sagen aber schon mal Tschüss an Michael und an Fabian und gleich kommt dann Hanka Kupfernagel dazu.
Und damit kein falscher Eindruck entsteht, wir fahren nicht bis Paris, wir fahren 400 Kilometer und sind dann noch nicht in Paris und haben keine Chance, das Nachtleben zu genießen.
Aber der Eiffelturm ist bei euch noch ein bisschen größer als bei uns.
Oh. Also ich habe eben schon deine Weitsicht, bewundere ich ganz sowieso immer, aber dass du den von hier aus erkennen kannst. Ja. Respekt.
Also, danke euch sehr, hat großen Spaß gemacht.
Bis morgen.
Bis morgen.
Tschüss. Gleich.
Ja. Ciao. Und ihr bleibt bitte dran jetzt, denn wir machen sofort weiter. Zack. Jetzt sind wir zu dritt. Hanka Kupfernagel ist hier. Hallo Hanka.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Holger Gerska sitzt immer noch hier. Also in Wahrheit sitzt er wieder hier, aber es klingt für euch so, als sehr, sehr immer noch hier. Und er hat ein wirklich packendes Finale bei den Frauen kommentiert im Radio.
Immer noch Pauline Ferrand-Prévot an der ersten Position und jetzt reißt da eine kleine Lücke. Ferrand-Prévot dreht sich nochmal um, wartet sie noch auf Marianne Voss. Erst einmal klare Antwort, nein, sie versucht es durchzuziehen, aber es sind noch 600 Meter und es geht hier wirklich nach oben. Und damit erkenne ich jetzt schon, dass Lorena Wiebes große Probleme hat, dieser allerersten Gruppe zu folgen. Wen sehen wir da in den darauffolgenden Positionen? Demi Wollering zum Beispiel, sie ist die zweite aktuell und versucht in den Windschatten von Pauline Ferrand-Prévot zu gehen, aber die Mountainbike-Olympiasiegerin des vergangenen Jahres hat inzwischen erkannt, dass das schwer wird, dass sie hier noch eine folgen kann und so setzt sie sich erst einmal alleine ab, hat einen Vorsprung von vielleicht 20, 30 Metern. Jetzt, da 7% steil wird und da jetzt die Verfolgerinnen sich aufraffen, ihr hinterher zu fahren und ihr möglicherweise den Sieg noch zu nehmen. Pauline Ferrand-Prévot geht in die rechts Rechtskurve. Wer kommt von hinten? Da ist es Lorena Wiebes und da sieht man auch das Weltmeistertrikot von Lotte Kopecky. Ich glaube, die beiden kommen aber zu spät. Immer noch Pauline Ferrand-Prévot und dann kommt Lotte Kopecky und dann kommt auch noch Marianne Voss, die Teamkollegin. Ferrand-Prévot gegen Voss. Einer aus dieser Mannschaft Visma wird gewinnen, aber wer? Ferrand-Prévot, schlafen die Füße ein bisschen ein. Marianne Voss fährt noch vorbei. Voss gewinnt. Marianne Voss gewinnt vor Lotte Kopecky und Pauline Ferrand-Prévot belegt den dritten Platz auf dieser ersten Tour de France-Etappe der Frauen. Also das gelbe Trikot trägt eine Niederländerin. Marianne Voss, die Rekordweltmeisterin, ist die schnellste in Plumelec.
Und es waren zwei Sachen sehr bemerkenswert. Erstens, dass Ferrand-Prévot gejubelt hat. Also sie war, sah fast schon wie die sichere Siegerin aus, aber sie ist von ihrer Teamkollegin Marianne Voss überholt worden und hat sich mit ihr mitgefreut. Das fand ich mega. Und es war nicht Lotte Kopecky, Holger.
Ja, ist aber auch schwierig zu sehen. Es ist halt
mein völliger Denkfehler war, dass ich dachte, dass die Weltmeisterin den Helm mit den Regenbogenfarben trägt. Aber das ist genau nicht der Fall gewesen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir sie hier nicht im Original gesehen haben. Niemals, wenn wir am Ziel gesessen hätten, dann wären sie dreimal an uns vorbeigefahren. Sorry, Kim LeCour aus Mauritius, die Siegerin von Lüttich-Bastogne-Lüttich, war die zweite.
Und sie ist nationale Meisterin und dieses Trikot sieht einfach zu 99% aus wie das Regenbogen-Trikot.
Ich musste erst mal googeln,
dass es erlaubt ist, oder?
Sind. Ja, genau.
Dass das geht.
Ja. Also vor ein paar Monaten, als ich das erste Mal so auffällig war, dachte ich, ja, die Weltmeistertrikot an, ja. Und dann habe ich das mal geschaut. Aber es ist wirklich sehr zum Verwechseln ähnlich.
Ja, es kriegt dir so ein bisschen gut auch mal ein Innenleben mit. Also natürlich orientierst du dich als Reporter oder als Reporterin auch an den Trikots, also in erster Linie sogar. Und wenn das sich so gleicht, ist es natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Hanka, du hattest vor diesem Finale schon gesagt, bei Florian Nass im ersten, du würdest dich für Marianne Voss besonders freuen. Warum hat sie das besonders verdient heute, diesen Sieg?
Ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass Marianne
so gewinnt. Ja. Warum?
Ja, und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich bin selber noch ein bisschen geflasht von diesem Finale. Warum? Ja, weil ich weiß, sie wird diese Gelegenheit nicht mehr oft haben, ein gelbes Trikot. Also es wird das erste Mal, dass sie das gelbe Trikot hier hat. Und Marianne war immer die jüngste Fahrerin, jetzt ist sie mittlerweile die älteste. Oder eine der älteren, sag ich mal, oder der erfahrenen Fahrerin. Und deswegen wünsche ich mir das für sie. Sie ist einfach eine tolle Person und die arbeitet so hart. Und um in dem Alter noch in der Weltspitze zu sein, erfordert das ganz viel Disziplin, ganz viel Herzblut und Talent und Größe. Und das, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt.
Ja, und sie hat ja wirklich
überhaupt da zu sein, in der Lage zu sein, mit den vielen Topfahrerinnen, die da jetzt hier am Start sind, das zu gewinnen.
Sie hat ja wirklich eigentlich alles erreicht. Ne? Sie ist dreimal Weltmeisterin gewesen auf der Straße, Olympiasiegerin und jetzt eben das erste gelbe Trikot bei dieser Tour.
Really special. It's the Tour de France. It's the first day. You can't really describe what it means and. Yeah, as a bonus to take the yellow jersey, I couldn't even think about that up front. So, I'm really thankful for the team and especially to Pauline here on the final climb.
Ja, danke an Pauline für die Hilfe und es war fast schon ein bisschen niedlich, wie sie da bei der Siegerehrung auf der Bühne stand, eben neben Bernard Hinault übrigens, David Lapatien, der Weltverbandschefpräsident, war auch dabei. Holger, du kennst sie ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, weil du den Radsport auch den der Frauen seit Jahrzehnten begleitest. Und gefühlt ist sie ja wahrscheinlich auch schon genauso lange dabei. Also sie ist ja die Persönlichkeit.
Auf jeden Fall gegen Hanka gefahren. Ja, es war vor 20 Jahren, als sie Weltmeisterin geworden ist. Ne? Also vor 2006 in Salzburg. Als erste Mal Weltmeisterin auf der Straße. Und davor gab es sie aber auch schon, ein paar Jahre davor. Und das Faszinierende ist zum einen natürlich, wenn man sich mal anschaut, wer bei den Männern 2005 und 2006 gefahren ist und wo die jetzt sind. Also es ist unvorstellbar, dass da noch einer dabei wäre. Da war Paolo Bettini und das Erik Zabel gefahren zu Silber in Salzburg. Und dann muss man dazu natürlich ihre riesige Vielseitigkeit erwähnen, dass sie ja auch unglaublich viele Titel im Gelände gewonnen hat, eine der herausragenden Crossfahrerinnen über die Jahre, dass sie auch das ganze Jahr über fährt und auch mit verschiedenen Teams, dass sie auch die Vielseitigkeit auf der Straße, sie war auch mal die absolut beste Sprinterin der Welt, sie kann aber auch schwere Frühjahrsklassiker gewinnen und eigentlich das Einzige, was ihr lange dann fehlte, war der Olympiasieg, das kam dann auch noch dazu, sie hat ja hier auch schon bei der Tour de France, als es noch gar nicht die Tour de France Femme war, sondern dieses Ein-Zwei-Tages-Rennen. Auch da ist sie ja vorne immer mitgefahren. Also über die Jahre mit dieser Vielseitigkeit und mit dieser Konstanz, eigentlich war sie immer da, sie war nie weg. Und das ist schon respektabel, ist ein viel zu geringes Wort. Das ist sicherlich dann heute auch der gerechte Lohn dafür.
Ja, apropos weg, Marlene Reusser, musste das Rennen aufgeben. Ihr hattet relativ früh schon dieses Gefühl, irgendwas stimmt mit ihr heute nicht, ne?
Ja, sie hat sich viel hinten aufgehalten, schon in der Neutralisation, also ganz hinten dabei. Und ich denke mal, sie hat vielleicht gehofft irgendwie, dass es doch noch besser wird. Aber sie ist wohl gesundheitlich angeschlagen. Sie hat der Giro, den hat sie am letzten Tag verloren. Der ist super stark gefahren. Die ganze Woche das rosane Trikot gehabt und musste dann wegen Magen-Darm-Infekt aussteigen. Da hat man vielleicht erst gedacht, vielleicht ist es nur so vorgeschoben. Aber tatsächlich leidet sie immer noch unter diesem Magen-Darm-Infekt. Hm. Und ja, jeder, der selber mal Durchfall hatte, der über mehrere Tage, der weiß, wie sehr das zehrt. Und da kannst du dich halt auch nicht in 10 Tagen, weil der Giro war vor 10 Tagen erst zu Ende, erholen.
Ja.
Und die bewegen sich auch alle im Grenzbereich. Das ist ja Sport, macht gesund, ne? Aber Leistungssport ist halt auch Grenzbereich, wo du auch sehr viel vom Körper verlangst. Und wenn du dann noch eine Infektion hast, irgendeine Art, dann brauchst du da eigentlich richtig, richtig Zeit, um da wieder rauszukommen.
Ja, wie schade für sie, ne?
Ja, also, sie hat natürlich das ganze sie Team, auf Zettel, da ja. Auch ja. Dann gleich der Sturz von Liane Lippert, da war ich erstmal sprachlos, weil Liane hatten wir ganz oben auf dem Zettel heute. Und so ein Aus, auf so einer kurzen Strecke kannst du ja dann auch die Zeit auch nicht mehr so gut machen, weil es war ja immer hohes Tempo drin, auch wenn es manchmal nicht so aussah. Das hat Marianne auch in ihrem Interview gesagt, dass es war immer Zug drauf. Und wenn du dann 30, 40 Sekunden beim Sturz verlierst, bis das Rad kommt, war ja fast 40 Sekunden schon weg. Es ist halt schwer, da wieder hinzukommen. Ich hoffe nur, weil ich habe noch nichts gehört, wie sie reingekommen ist. Ich hoffe nur, dass
6:45 Rückstand als 116. Klingt nicht, als hätte sie es lange versucht, hinterher zu fahren. Müssen wir gucken, wie es ihr geht.
Ja, das ist natürlich irgendwie ein großer Schock. Das war der Schock des Tages, finde ich. Movistar, das komplett irgendwie ausgefallen ist. Die beiden Topfahrerinnen sind jetzt erstmal aussichtslos fürs GC zurück. Und das
war die Etappenjagd für Liane Lippert.
Ja. Ja, genau. Sie kann jetzt, das Einzige, der Vorteil ist, dass sie da, wenn es ihr gut geht morgen, also wenn sie jetzt keinen großen Schaden hat nach dem Sturz, dass sie dann befreit attackieren kann und sie vielleicht auch weggelassen wird, weil sie halt fürs Gesamtklassement nicht in Frage kommt.
Ja, über morgen reden wir gleich noch. Wir hören einmal, also Liane Lippert natürlich, hoffentlich ist alles gut. Absoluter Lichtblick aus deutscher Sicht heute Franziska Koch, die sehr beherzt immer wieder alles versucht hat. Und Patrick Stricker ist für uns in der Bretagne und hatte sie am Mikrofon.
Franziska Koch, das Finale dieser Etappe mit Ihnen vorne hat dann richtig viel Spaß gemacht. Nehmen Sie uns mit, wie war es unterwegs für Sie?
Ja, am Anfang war eher so ein geschlossenes Peloton, weil die Straßen waren sehr nah und ja, die Teams, die vorne waren, die wollten halt einfach nur vorne sein und nicht attackieren. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich war so, okay, lass uns dann versuchen, es ist ein kurzes Rennen, aber da war es halt eher ein bisschen blockiert und dann, als wir dann auf die Runde kamen, ja, mit dem kleinen Anstieg, wurde es dann auch mehr offenere Chancen und ja, wir haben es probiert als Team und ja, hat dann leider nicht gereicht, aber wenn man es nicht probiert, dann weiß man auch nicht, ob es klappt.
Wie viel Plan und wie viel Intuition war denn da mit dabei heute, wenn man es gleich zweimal probiert, so wie sie es heute getan haben?
Ja, natürlich, der Plan war einfach aggressiv zu fahren und dann, wo die Momente sind, muss man dann im Rennen schauen. Ja, das kann man vornherein nicht wissen. Da muss man dann im Rennen auf dem Gefühl und dann die Lücken nutzen, die man kriegt.
Wie viel haben Sie von den Stürzen zwischendurch und auch gerade am Anfang mitbekommen? Es war ja dann doch die Hektik, die ja auch viele befürchtet haben tatsächlich.
Ja, also ich habe sie jetzt nicht gesehen, dadurch, dass ich vorne positioniert war. Natürlich habe ich dann im Radio gehört, dass Stürze da waren, aber ich war glücklicherweise weit genug vorne, um sie zu vermeiden.
Die Etappe morgen ist ja durchaus vergleichbar mit der heute. Wie viel Spaß hat es gemacht, vorne mit dabei zu fahren heute und vielleicht morgens nochmal auf eine ähnliche Art und Weise zu probieren?
Ja, genau. Morgen ist nochmal ähnlicher vom Profil her, deswegen, ja, nehme ich jetzt keine Enttäuschung mit, dass heute nicht geklappt hat, sondern eher ja, Motivation für morgen.
Das heißt aber ja auch, die Zeit ist relativ kurz, weil morgen Mittag geht schon weiter. Wie macht man das denn jetzt mit der Regeneration so schnell?
Am besten einfach so schnell wie möglich alles machen. Kurz ausfahren, duschen, zum Hotel fahren und ja, so viel Ruhe wie möglich bekommen.
Also Franziska Koch, ein sehr beherzter Auftritt und apropos unterwegs. Also Menschenmassen, also wenn du die Fahrerin unscharf gemacht hättest, dann hättest du den Unterschied zu den Männern nicht erkannt. Ne? Das war Wahnsinn heute.
Ja. Also das war so bewegend, finde ich. Und es macht mich auch so stolz, dass dass das, was wir uns immer gewünscht haben, sag ich mal in den 90ern, so eine Aufmerksamkeit zu bekommen und das jetzt zu erleben, so hautnah, das ging mir schon vor drei Jahren war ich beim Grand Départ in Zentralfrankreich, mit so einer Stadt mit so einem interessanten Namen.
Clermont-Ferrand, wahrscheinlich.
Ja, genau. genau, in Clermont-Ferrand. Und da waren so viele Leute da. Wir waren da im Village und so. Man kam gar nicht durch, ohne die Ellbogen breit zu machen. Und da habe ich gedacht, das kenne ich von Belgien, vom Grand Départ in Düsseldorf oder von Brüssel. Und das macht mich unheimlich stolz zu sehen, dass es wirklich in die Richtung gegangen ist, dass sich der Frauenradsport dahin entwickelt. Ja.
Ja, in Clermont-Ferrand waren wir dieses Jahr ja auch, haben übernachtet, da ist die Männertour auch durchgeführt und waren also
in
der
Stadt.
Genau, die Frauen kommen jetzt und du hast in der Stadt schon überall gesehen, also Tour der Männer, klar, aber mindestens genauso groß, hier kommen auch die Frauen hin. Also da ist überall Werbung zu sehen, was ja auch zeigt, wie groß der Stellenwert inzwischen so ist.
Die sind Radsport verrückt dort und das ist auch eine schöne Gegend. Ich war damals als VIP-Gastbetreuer für Skoda unterwegs und da sind wir 2 Tage geblieben und das war eine super schöne Landschaft.
Ganz toll, ja. Holger, wir hoffen, dass Liane Lippert morgen, wie man so schon sagt, gute Beine hat und auch ihr Ellenbogen nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das war ja das Offensichtlichste, zumindest für uns Erkennbare. Was können wir morgen erwarten? Morgen geht's auf jeden Fall erstmal früh los. Wir haben es eben bei Patrick Stricker im Interview auch gehört. Kurze Regenerationszeit, weil die Frauen starten morgen schon mittags.
Genau, die sind jetzt vor den Männern dran morgen. Finale soll so gegen 15 Uhr sein. Es ist auch eine etwas längere Etappe und nochmal im Norden Frankreichs mit Brest und Compiègne als Start- und Zielorte. Ein bisschen besser für Lorena Wiebes, würde ich sagen. Ein Tick flacher das Ganze, aber gesagt ist das natürlich nicht. Wir wissen jetzt hier aus der Ferne auch nicht, wie das Wetter sich gestaltet. Soll nochmal ein Regengebiet rüberziehen. Wenn da Wind dazu kommt, da oben an der Küste, dann wird das natürlich ganz was anderes. Und Klassikerfahrerin gegen Sprinterin, das wird wahrscheinlich das Duell dann sein. Aber Marianne Voss hat sie hat ja auch ein paar Sekunden Vorsprung bekommen zu der Modifikationszeit, wirklich gute Chancen, Gelb zu verteidigen.
Das sehen wir morgen. Hanka ist wieder an der Seite von Flo. Hm. Wie war es eigentlich für dich heute so?
Aufregung, wie immer. Ja, ich glaube, wir konnten die Zuschauer gut unterhalten.
Glaube ich auch. Also habt ihr auf jeden Fall. Mich habt ihr unterhalten.
Das ist gut. Und also, wenn ich noch was sagen darf, ich war auch beeindruckt von dem Teamwork von Jumbo-Visma. Ich habe eigentlich gedacht, das ist viel zu lang, wie die da die letzten 4 Kilometer von vorne fahren. Aber und man darf ja auch nicht vergessen, dass Pauline ist seit 8. Mai keine Straßenrennen mehr gefahren. Und deswegen haben die das auch in den letzten Tagen gar nicht mehr so wirklich zusammen üben können. Ne? Also dafür hat das so super funktioniert. Also großes Lob an Wiesmar.
Ja, und man hat ja die Freude im Team gesehen. Ne? Also es war schon echt ein großer Erfolg für die. Und alle haben sich mitgefreut mit der Tagessiegerin und der Frau in Gelb, die das morgen verteidigen möchte, dieses Trikot, Marianne Voss. Ihr seid live dabei bei uns im Ersten. Auf sportschau.de bekommt ihr natürlich auch alle Infos und dann morgen auch das große Finale der Männertour natürlich auch direkt im Anschluss aus Paris. Meldet ihr euch morgen. Herzlichen Dank und ich sag mal bis morgen.
Bis morgen.
Schöne
bis
Grüße
morgen.
Aus Frankreich. Seid wieder dabei und den Tourfunk ziehen wir durch. Also wenn die Frauen die Woche unterwegs sind, ist Hanka immer an der Seite von Florian Nass und auch bei der Frauentour gibt es jeden Tag einen Tourfunk. Also tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Free audio post-production by Alphonic.com.